Ja, ihr Lieben, ich denke, das Thema ist ganz, ganz wichtig, einfach als ein Wort der Ermutigung, das wir dringend brauchen, wenn wir in dieser Endzeit mit all ihren Gefahren, mit all ihren Versuchungen auf dem Weg das Ziel erreichen wollen. Wir brauchen Zurüstung aus dem Wort Gottes, damit wir unseren Glaubenslauf siegreich vollenden. Und wie auch der andere schon gesagt hat, mir ist es aufgefallen im Wort Gottes, dass doch ziemlich oft, gerade auch im Neuen Testament, dieses geistliche Bild des Laufes, den wir zu vollbringen und zu vollenden haben, uns doch gesagt wird von dem Geist Gottes. Und wir wollen einmal einigen Bibelstellen nachspüren, die dieses Bild uns vor Augen führen und daraus einfach auch Anwendungen auf unseren persönlichen Glaubensweg ziehen. Ja, wir wollen beginnen mit diesen bekannten Versen aus Hebräer 12, die, denke ich, alle von uns schon immer wieder auch getröstet und gestärkt haben. Hebräer 12, Vers 1 bis 3, wo dieses Bild uns auch ganz deutlich begegnet. Wir lesen da: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ja, hier sind verschiedene Dinge angesprochen. Auf der einen Seite eben diese Wahrheit, dass wir einen Glaubenslauf zu vollbringen haben und wie es auch André schon gesagt hat, die Bibel macht sehr deutlich, dass das kein Kurzstreckensprint ist, wo wir einmal unsere ganze Kraft kurz mobilisieren, um geschwind mal die 100 Meter in unter 10 Sekunden zu laufen. Sondern das ist ein Langstreckenlauf, der geistlich gesprochen über Jahre und Jahrzehnte gehen kann, je nachdem, wie lange uns der Herr auf der Erde lässt. Und für einen Langstreckenlauf sind auch andere Dinge wichtig, als bei einem Kurzstreckenlauf wichtig sind. Das ist auch klar vom Grundsatz her. Wir haben in unserem Langstreckenlauf, den wir zu bewältigen haben, bestimmte Dinge zu beachten, damit wir ans Ziel kommen. Und das Allerwichtigste ist der Aufblick auf den Herrn Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen und verherrlichten Herrn. Ohne ihn können wir den Lauf nicht vollenden. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass nicht die Hauptsache daran, dass wir den Lauf siegreich vollenden, bei uns liegt. Wir haben eine Verantwortung, da werden wir auch noch drüber sprechen, aber die Hauptverantwortung trägt unser Herr Jesus Christus. Er will uns ans Ziel bringen. Und wenn wir nicht im Glauben auf ihn schauen und mit ihm rechnen, mit seiner Gnade, mit seinem Beistand, mit seiner Kraft, dann werden wir unmöglich ans Ziel kommen. Das muss uns klar sein, dass unsere eigene Kraft dafür nicht taugt. Diese Aufgabe wäre zu viel für uns. Wir brauchen die Kraft des Herrn, wir brauchen die Führung des Herrn, wir brauchen aber vor allen Dingen, dass der Herr Jesus uns immer wieder ermutigt. Und in dem Moment, wo wir anfangen, in unserem Glaubenslauf auf uns selber zu schauen, uns mit uns selber zu beschäftigen, mit unseren Problemen und Schwierigkeiten, mit dem, wo wir zu kurz gekommen sind, mit dem, wo wir vielleicht auch gestrauchelt sind, dann werden wir ganz sicher erstmal hinfallen und ganz große Probleme haben und nicht in unserem Lauf richtig vorankommen. Aber in dem Moment, wo wir von uns wegschauen und auf den Herrn hinschauen. So kann man das auch ein Stück übersetzen. Lasst uns hinwegschauen auf Jesus. Hinaufschauen zu dem erhöhten und verherrlichten Herrn, der schon am Ziel ist und der uns vom Himmel her beisteht. Da bekommen wir Kraft und Mut Und da bekommen wir Gnade, diesen Glaubenslauf wirklich zu vollenden. Ich denke, das ist die grundsätzlich wichtigste Sache, dass wir wissen, wir machen uns bewusst abhängig von dem Herrn. Und wir rechnen nicht in erster Linie mit unserer eigenen Kraft, auch nicht mit unserer Treue, die nämlich im Grund gar nicht weit trägt und hält, wenn nicht die Treue des Herrn wäre. Ja? Sondern wir rechnen mit dem Herrn, mit seinem vollbrachten Sieg, damit, dass er nicht nur am Ziel angekommen ist, sondern dass er auch all die Seinen sicher zu diesem Ziel bringen will. Es ist der gute Hirte, der uns auf rechter Straße führt, um seines Namens willen, wie es im Psalm 23 steht. Und mit ihm dürfen wir rechnen. Und deswegen ist auch die Gefahr, die wir sehen im Hinblick auf den Weg, den wir zu gehen haben, das ist ja kein ausgebauter Rennweg in einem Stadion, sondern das ist ein Geländelauf mit allen möglichen Hindernissen, mit wilden Tieren, dem reißenden Löwen, der Schlange, ja, um das mal im Bild zu sehen, die auf dem Weg lauern. Und trotzdem dürfen wir getrost sein und sicher sein in dem Herrn Jesus, weil er mit uns ist in diesem Lauf. Und die große Herausforderung ist, dass wir den Blick unseres Glaubens auf diesen erhöhten und verherrlichten Herrn gerichtet halten, der den Sieg schon errungen hat. Das ist, denke ich, am Anfang eben das ganz Wichtige und dann eben auch dieses Bild, das uns zeigt, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Ich meine, das ist natürlich jedem einsichtig, dass man nicht mit einem Schwergewicht am Gürtel oder auf dem Rücken laufen kann, wenn man das Ziel erreichen will. Ja? Sondern das ist etwas, was uns beschwert, was uns dazu bringt, dass wir mittendrin straucheln und nicht mehr weiter können. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn der Herr Jesus derjenige ist, der mich ans Ziel bringt, wenn er der Anfänger und Vollender, auch der Anfänger und Vollender meines Glaubenslaufes ist, und das ist er, dann muss ich zuallererst mal darauf achten, dass meine Beziehung zu dem Herrn Jesus in Ordnung ist. Das ist die Grundbedingung dafür, dass wir den Lauf vollenden. Sehr viel mehr brauchen wir eigentlich nicht. Der Herr kennt den Weg, er weiß auch die Gefahren auf dem Weg. Wenn ich mit ihm wandle, dann wird er mich auch bewahren, wird mich warnen, wird mich führen, sodass ich nicht in die Fallstricke des Teufels laufe. Aber dazu muss ich bereit sein, die Beziehung mit ihm auch beständig in einem bereinigten Zustand zu halten. Und hier wird gesagt, da gibt es Lasten, die uns bedrücken. Das wird von Sünden ein Stück weit unterschieden. Man kann es zumindest so deuten. Dann wären solche Lasten vielleicht gerade auch Sorgengedanken. Ja, das ist ja etwas, was uns ganz leicht trifft, dass wir einfach schweres Sorgengedanken haben und uns Sorgen machen, wie wird es wohl werden. Und diese Sorgengedanken sind ein Stück weit natürlich. Wir haben sie eigentlich alle ständig. Ja. Wir rechnen in unserem Gehirn aus, was passiert morgen, wie, wenn es so weitergeht, wie wird es enden. Ja. Und das ist ein Stück normal, das gehört auch zu unserer Ausrüstung, dass wir im Alltagsleben überleben. Aber als Christen, als Gläubige, müssen wir aufpassen, dass diese Sorgengedanken nicht in uns sich verfestigen und zu Lasten werden. Ja? Deswegen sagt Gottes Wort auch, alle eure Sorgen werft beständig auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, wenn wir das nicht machen, dann werden sie zu Lasten und zu einem Hindernis in unserem Glaubenslauf. Ja? Weil letztlich verfestigte Sorgengedanken bedeuten Unglaube gegenüber dem Herrn. Oder? Ich meine, der Herr sorgt doch für uns. In ihm sind wir doch geborgen. Wir brauchen uns nicht Sorgen machen, abgesehen davon, dass es unsinnig ist, weil wir durch Sorgen unsere Probleme nicht lösen können. Ja? Der Herr kann sie aber lösen. Und deswegen dürfen wir unsere Sorgengedanken immer wieder bewusst bei ihm ablegen. Und das ist eigentlich auch ein Muss, damit wir nicht einfach auch ein Stück von diesem Glaubensblick wegkommen und dann eben auch straucheln, weil diese Sorgen uns belasten. Wir können vielleicht auch noch an andere Dinge denken. Wenn man das mal so seelsorgerlich anwenden will, dann denke ich schon, dass zum Beispiel Verbitterung und Unvergebenheit gegenüber Menschen so eine Last ist, die wir mit uns rumschleppen und die uns geistlich kaputt macht. Ja? Es gehört zu den Pflichten eines Nachfolgers des Herrn Jesus, dass er immer wieder neu sein Herz prüft und bewusst denen vergibt, die ihm Böses getan haben, auch wenn die vielleicht gar nicht um Vergebung gebeten haben. Ja? Das ist eine einseitige Sache, das müssen wir um unseres Herzenszustandes und unserer Beziehung zu dem Herrn willen tun, auch wenn der andere vielleicht noch ganz uneinsichtig ist und gar nicht darum bittet, dass wir verzeihen. Ja? Wenn wir Groll und Unvergebenheit, Hass, Ablehnung in unserem Herzen haben, dann ist es ein Schatten, der zwischen uns und dem Herrn steht. Es ist ein Hindernis in der Beziehung zum Herrn und es lässt uns straucheln. Sünde wird auch konkret genannt. Es ist ganz klar, wenn wir in einer Sünde oder in mehreren Sünden leben und sie praktizieren und nicht bereit sind, sie zu lassen, dann ist es ja so, wie wenn jemand versuchen wollte, mit einer Fußfessel zu laufen. Ja? Das geht auch nicht gut. Ja? Das kann man nicht machen. Diese umstrickende Sünde ist wie eine Fessel, die unsere Füße daran hindert, dauerhaft auszugreifen und wirklich zu laufen. Wir können höchstens trippeln und stolpern immer wieder, wenn wir durch eine Sünde gebunden sind. Und das sind schon so Dinge, ich denke, dass da viele Gläubige in der Gefahr sind, dass sie diese Sachen vielleicht gar nicht mehr so merken, dass man wird im Laufe der Zeit, wenn man eben unachtsam ist und mit der Sünde spielt, dann manchmal auch unempfindlich und ja, merkt die Mahnungen des Heiligen Geistes gar nicht mehr. Aber solche Sünden sind etwas, was uns daran hindert, den Lauf erfolgreich zu vollenden. Und wir müssen sie ablegen. Wegtun. Ist doch etwas Herrliches, dass wir das können. Weil der Herr Jesus für unsere Sünden gestorben ist, weil er den Sieg errungen hat, können wir jede Sündenbindung überwinden und ablegen. Aber wir müssen es wollen. Wir müssen bereit dazu sein. Und das ist oft das Problem, dass man letztlich aus irgendwelchen Gründen mit der Sünde spielt und von der Sünde nicht lassen will. Und dann natürlich kommt die Befreiung, die der Herr uns eigentlich geben will, nicht zustande. Und wir werden verstrickt und können nicht richtig laufen. Also da muss es klar sein, ich muss bereit sein, mich von einer erkannten Sünde wirklich auch zu lösen, auch wenn es mich etwas kostet, sonst kann ich diesen Glaubenslauf nicht richtig laufen. Der Herr steht uns ja bei, der Herr gibt uns doch die Kraft, diese Sünde abzulegen. Wir können es ja gar nicht aus eigener Kraft, aber wenn wir nicht wollen, wenn wir das vernachlässigen, dann sind wir selber schuld, wenn wir eben im Glaubenslauf letztlich nicht richtig vorankommen. Ja? Also das ist die eine Seite, wir wollen die Lasten ablegen, die uns hindern, die Sünde, die uns umstrickt. Und wir wollen mit Ausdauer laufen, mit standhaftem Ausharren laufen. Das ist genau der Punkt, dass ich wissen muss, mein Lauf, der geht nicht 5 Minuten, nicht eine halbe Stunde, sondern Tage, Jahre, Jahrzehnte. Das ist was Wunderschönes, wenn wir lebendige Christen kennen, die vielleicht schon 40, 50 Jahre mit dem Herrn gegangen sind. Und die das in Freude tun, denen man abspürt, dass sie wirklich mit dem Herrn Jesus gelebt haben über diese vielen Jahrzehnte. Es gibt vielleicht gar nicht so sehr viele. Ich bin da immer wieder erinnert an Kaleb, diesen Mann Gottes, der mit 84 Jahren gesagt hat, meine Kraft einzuziehen und auszuziehen ist heute noch genauso groß wie damals, vor 40 Jahren. Das ist ein Wort. Ja? Das bedeutet, dass dieser Kaleb nicht mit der natürlichen Kraft gerechnet hat, nicht in der natürlichen Kraft seines seelischen und leiblichen Lebens gelebt hat, sondern dass er mit dem Herrn und aus der Kraft des Herrn gelebt hat. Und diese Ausdauer, dieses standhafte Ausharren, das bekommen wir nur durch den Geist Gottes, wenn wir wirklich mit dem Herrn leben. Ja? Wir selber sind ja extrem ungeduldige Menschen. Also mir geht es jedenfalls so, dass ich ungeduldig bin, dass ich ganz sehnsüchtig gerne das Resultat sehen will, so schnell wie möglich, nachdem ich angefangen habe zu investieren. Ja? Und dieses Ausharren, diese Geduld, diese Langmut, die fällt mir schwer. Aber ich denke, wir alle sind so, dass wir rasch irgendwann mal mutlos werden, wenn wir nicht uns vom Herrn immer wieder neu auch dieses standhafte Ausharren schenken lassen. Und das bedeutet auch, wenn ich weiß, jetzt kommt gerade eine schwierige Strecke, ja, wenn wir uns überlegen, also ich bin ja da sowieso katastrophal, wenn es dann einen Berg hochgeht beim Laufen, ja, dann ist bei mir ganz schnell die Puste aus. Ja, geradeaus in der Ebene und bergab geht noch relativ halbwegs, aber dann bergauf ist ganz schnell zu Ende. Ja. Solche Wegstrecken gibt es aber auch. Ja. Und da ist man dann geneigt zu sagen, nö, also jetzt kann ich nicht mehr, jetzt höre ich auf mit dem Laufen. Ja. Aber diese Wegstrecken mutet uns der Herr ja auch zu. Ja. Wir haben eben nicht nur leichte Wegstrecken auf unserem Lebenslauf, sondern auch schwierige, steile, welche, wo der Weg fast gar nicht erkennbar ist vor lauter Wurzeln oder Steinen und alles ziemlich schmal und steil und schwierig ist. Ja. Und gerade auch solche Wegstrecken sind uns vom Herrn verordnet. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch im Aufblick auf den Herrn durchhalten und auch solche Wegstrecken bewältigen. Ja, dazu brauchen wir standhaftes Ausharren oder Ausdauer und das schenkt uns nur der Herr. Er selber hat es praktiziert und er will uns dieses Ausharren auch schenken. Und Tatsache ist, dass also unser Lebenslauf, unser Glaubenslauf ein Kampf ist. Ein Wettstreit, der vor uns liegt. Ja? Das ist schon dieses Bild, das auch beinhaltet, dass wir in einer Arena laufen mit Zuschauern. Ja? Das war für die Griechen damals ein sehr bekanntes Bild. Ja? Die haben in jeder größeren Stadt so eine Arena gehabt und haben sehr gerne den Leuten zugeschaut, wie sie, den Sportlern, wie sie gerannt sind oder wie sie gekämpft haben oder wie auch immer. Ja? Aber Tatsache ist, dass dieser Wettkampf war für die Sportler ganz ernst. Sie haben dafür jahrelang unter Umständen trainiert. Sie wollten unbedingt der Sieger werden und sie hatten eine Entschlossenheit mitzubringen. Sonst bräuchten sie erst gar nicht an den Start zu gehen. Ja? Ich denke, das alles ist damit in diesem Bild drin von dem öffentlichen Wettkampf, der da sozusagen uns verordnet ist. Ja? Und diesen Wettkampf, den können wir nur bewältigen, indem wir beständig hinschauen auf den Herrn Jesus. Auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ihr Lieben, wenn wir nicht glauben, dass der Herr Jesus uns ans Ziel bringt, dann wird es ganz schwierig mit unserem Glaubenslauf. Weil wenn wir glauben sollen, dass ich durch meine eigene Beharrungsvermögen und meine eigene Kraft ans Ziel komme, ich fürchte, das ist ein Irrglaube. Ja? Unsere eigene Kraft hilft da nicht viel weiter. Vertrauen wir wirklich auf den Herrn. Du hast das gute Werk in mir begonnen. Du wirst es vollenden. Du hast mir den Startschuss für diesen Glaubenslauf gegeben. Ja? Das war ja der Begann in dem Moment, wo wir uns zu dem Herrn Jesus bekehrt haben. Du bringst mich auch ans Ziel. Ich glaube, das darf jeder Gläubige ganz fest, einfältig und kindlich vertrauen und dem Herrn so hinlegen. Und dann wird er auch erfahren, dass das so geschehen wird. Wir sollen also beständig hinschauen auf den Herrn, und zwar auf den verherrlichten Herrn, der jetzt zur Rechten Gottes ist. Ist das etwas ganz anderes? Manche unreife Christen sagen, ach, wenn ich doch zur Zeit der Jünger gelebt hätte und den Herrn Jesus auf der Erde gesehen hätte. Natürlich wäre das irgendwo schön, aber ihr Lieben, es ist viel herrlicher, dass der Herr Jesus verherrlicht als der Sieger zur Rechten Gottes in der Himmelshöhe ist und dass wir mit Glaubensaugen ihn dort sehen können. Die Mystiker, die seelischen Christen würden gerne mit ihren eigenen Augen schauen. Ja? Aber das ist heute gar nicht möglich und gar nicht dran. Ja? Wer das sucht, der kommt in die Irrtümer der Mystik oder der Charismatik. Ja? Die haben auch alle irgendwelche Visionen, wo sie irgendeinen Jesus sehen. Aber die Bibel sagt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und in einer Weise ist es viel herrlicher und viel besser. Weil die geistlichen Augen des Glaubens Wir können den Herrn in seiner Herrlichkeit sehen, in seinem vollbrachten Sieg über den Satan und die Welt und die Sünde und das Böse. Und das ist genau der Glaubensblick, den wir brauchen. Auf den Herrn Jesus als den Sieger, der seinen Lauf vollendet hat und damit auch uns vollendet hat. Ich finde das so schön, im Hebräer 10 steht das. Das ist für mich immer wieder Glaubensstärken. Das vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus und seine Frucht. Ab Vers 10, Hebräer 10. Aufgrund dieses Willens, der Wille Gottes, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Also das Sühnopfer des Herrn Jesus hat uns in eine heilige, Gott wohlgefällige Stellung gebracht. Wir sind in Christus wohlgefällig, heilig, gerecht vor Gott. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. So dürfen wir ihn jetzt sehen. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das finde ich gewaltig. Das heißt, das Sühnopfer des Herrn Jesus, in das wir ja hineingenommen sind, mitgekreuzigt, mitgestorben, mit auferweckt, in diesem Sühnopfer sind wir schon vollendet oder ans Ziel gebracht. Wir müssen doch laufen, wir sind doch mittendrin. Aber vom Herrn Jesus, von seiner Perspektive im Himmel her, sind wir schon ans Ziel gebracht durch sein Werk, durch sein Opfer. Und das ist etwas, was mir zumindest großen Mut gibt, immer wieder den Lauf mit seinen täglichen Hindernissen und Herausforderungen weiterzugehen. Ja? Der Herr Jesus ist schon am Ziel und er hat mich ans Ziel gebracht und er bringt mich durch bis zum Ziel. Das darf unser Glaube sein. Und das ist überwindender Glaube, siegreicher Glaube. Und den brauchen wir in der Endzeit. Ganz, ganz dringend. Also der Herr hat uns schon vollendet oder zum Ziel gebracht. So kann man das auch übersetzen. Und von daher gesehen ist es so wichtig, dass wir auch die Leiden, die Schwierigkeiten erdulden. Das ist ja das, was uns oft den Mut rauben will. Bildlich gesprochen, wenn wir talabwärts laufen und eine wunderschöne Aussicht haben auf so eine Gebirgslandschaft, ha, ja, da freut sich eigentlich jeder Läufer, ne? Wenn er nicht gerade völlig erschöpft ist, dann ist das eine tolle Wegstrecke. Aber wenn man dann mitten in einem dunklen Felskliff ist, wo man vielleicht gar nicht viel Licht sieht und wo es ganz schmal und steil und bröckelig und schwierig ist, wo jeder Weg, jeder Schritt schwierig ist, da freuen wir uns dann nicht mehr so. Ja? Da bekommen wir plötzlich Probleme. Aber der Herr Jesus hat für uns sogar das Kreuz erduldet. Er war bereit zu leiden, weil er auf das Ziel hingeschaut hat. Und das Ziel ist die Erlösung seiner Brautgemeinde. Ja? Und so dürfen wir auch die Leiden und Niedrigkeiten und Schwierigkeiten auf dem Weg ertragen, weil wir auf das Ziel hinschauen. Und unser Ziel ist der Herr Jesus. Das Ziel des Herrn Jesus waren wir, die Brautgemeinde, die er erlösen wollte. Ein Ziel. Es war auch das Ziel des Herrn, den Vater zu verherrlichen, seinen Ratschluss zu erfüllen. Aber ein Ziel war die Freude, dass er einmal mit seiner Brautgemeinde in der Hochzeit des Lammes vereint sein wird. Ist es auch unsere Freude, unsere Hoffnung? Ich fürchte, wir sind viel zu sehr irdisch, viel zu sehr fixiert auf die Probleme und Herausforderungen unseres Erdenlebens. Also mir geht es so, dass ich zu meiner Schande gestehe. Ja? Und je mehr wir wirklich dieses himmlische Ziel vor Augen haben, desto mehr bekommen wir auch Kraft, die Schwierigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zu ertragen, zu erdulden, dabei ausharren zu zeigen. Der Herr Jesus ist schon am Ziel. Er hat sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Ja, das ist eine Stellung der Ruhe. Er ist zur Ruhe gekommen und wir dürfen in ihm ruhen, obwohl wir noch mitten im Rennen sind. Ja, das wünscht man sich ja manchmal, dass man so im Lauf dann ausruhen kann. Ja, aber das können wir innerlich sehr wohl tun, indem wir auf den Herrn Jesus blicken. In ihm sind wir zur Ruhe gebracht, mitten in unserem Lauf. Ja? Und wenn wir das, diese Ruhe des Herrn kennen, in der Gemeinschaft mit Christus, dann müssen wir nicht mutlos aufhören zu laufen und sagen, jetzt kann ich nicht mehr. Ja? Ich denke, das ist dieses Geheimnis, der innere Mensch wird immer wieder erneuert, auch wenn der äußere zugrunde geht oder aufgerieben wird. Aber der innere Mensch wird nur dann erneuert, wenn wir wirklich diese Glaubensgemeinschaft mit dem verherrlichten Herrn haben. Die können wir im Geist jederzeit haben, im Gebet, in der Andacht, in der Stille, in allen Lebensmomenten sind wir mit diesem verherrlichten Herrn verbunden. Er in mir, ich in ihm. Sein Geist wirkt und sein Geist gibt mir die Kraft, die ich in mir selber nicht habe. Wenn wir diese Glaubensstellung haben, dann werden wir zu Langstreckenläufern, da bin ich überzeugt. Und dann kommen wir auch ans Ziel. Ja? Und dann dürfen wir auch Buße tun über allen Unglauben und Kleinglauben und all den Dingen, die uns daran hindern, im Glauben mit unserem Herrn so zu rechnen, wie es hier gesagt wird. Ja, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Nun, diese Christen waren unter Verfolgung, unter hartem Druck. Das sehen wir an einigen Einzelheiten im Hebräerbrief. So wie die meisten neutestamentlichen Christen, denen die Briefe geschrieben wurden, auch. Wir haben heute oft das Problem, dass unser geistliche Kraft und Gesundheit auch deshalb leidet, weil wir in einem faulen Frieden leben, in einer Duldung, wo wir meistens sehr wenig direkte Verfolgung, Widrigkeit, Druck und Not haben. Und das ist ein Klima, das unserem geistlichen Leben nicht so gut tut. Aber auch in so einem Klima können wir überwinden und treu sein. Ja? Die russlanddeutschen Geschwister, die ich viel spreche, bei denen ich viel auch Dienste tue, die sagen immer wieder, dass es für sie leichter war, den Glauben zu leben in der Verfolgung unter der Kommunistenzeit, wo sie arm und bedrängt waren, als hier im Westen, wo man Reichtum hat, wo man alles sich leisten kann, was man gerne hätte und wo da eine faule Toleranz, so ein fauler Friede herrscht, der ja auch nicht wirklich echt ist. Die Welt hasst uns ja trotzdem, aber sie zeigt es halt nicht so offen. Ja? Und diese Dinge sind für unsere geistliche Gesundheit nicht sehr zuträglich. Aber Gott hat uns in diese Situation reingestellt und Gott gibt uns auch da Gnade. Gar keine Frage, auch wenn es etwas schwieriger ist. Ja? Wir sollen nicht müde werden und den Mut nicht verlieren. Jetzt will ich einfach noch ein paar Bibelworte mit uns betrachten, die dieses Bild des Laufes noch einmal ein bisschen vertiefen. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, ich bin ja kein Sportler, aber das habe ich schon mitgekriegt, beim Lauf ist der Start ganz wichtig. Ne? Vor allen Dingen natürlich beim Kurzstreckenlauf. Ja? Aber ein guter Start gehört zu einem Lauf ganz wichtig dazu. Ja, und das ist zum Beispiel schon so eine Sache. Bei manchen Christen hat man den Eindruck, der Start war schon nicht so ganz richtig gut. Und wie geht es dann weiter? Dann ist es oft so, dass es auch schwierig weitergeht. Vielleicht lesen wir dazu mal Galater 3,3. Da heißt es, seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Also es gibt Läufer, die fangen im Geist an, das heißt geistlich gut, mit einer klaren Bekehrung, mit einer Wiedergeburt, mit einer Hingabe an den Herrn, mit erster Liebe zu dem Herrn und irgendwann im Laufe der Zeit hört das alles auf und sie verlieren es. Das passiert gar nicht so wenigen Christen. Und dann dürfen wir innehalten und Buße tun und uns wieder neu dem Herrn weihen und dürfen die Dinge wegtun, die uns von dieser ersten Liebe und diesem geistlich guten Anfang weggebracht haben. Das war bei uns zum Beispiel auch die pfingstlerische Verführung, die uns da ein Stück erst einmal zurückgeworfen hat, bis wir sie überwinden konnten. Aber es gibt auch Christen, die fangen in dem Sinn schlecht an, dass sie von vornherein noch ja, gar keine ganz klare Bekehrung und Wiedergeburt erleben und ihr ganzer Lauf ist immer wie ein Stück gehemmt durch die Angriffe des Feindes, durch Sünde, dadurch, dass sie einfach gar nicht richtig frei werden zu laufen. Und da muss man dann sich einfach auch fragen, was hat an meinem Anfang nicht gestimmt? Das ist oft eine große Not. Ich habe ja eine extra Broschüre darüber geschrieben. Der Weg zur Errettung, Bekehrung, Glaube, Buße. Ja? Dass wir da mal von der Schrift her, habe ich versucht deutlich zu machen, was beinhaltet eigentlich eine biblische Bekehrung? Was beinhaltet biblischer Glaube? Weil heute ganz oft ein verkürztes Evangelium verkündigt wird, wo man einfach nur sagt, hebe deine Hand, nimm Jesus an und dann sind alle deine Probleme gelöst und du bist ein Kind Gottes und dann kommst du auch ganz todsicher in den Himmel. Ja? Und das ist ganz gewiss keine biblische Botschaft. Ja? Sondern es ist interessant, dass der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20 sagt, er hat das Evangelium gelehrt. Er hat es immer und immer wieder von verschiedenen Seiten dargestellt, verkündigt, gepredigt. Und er war nicht damit zufrieden zu sagen, ich stelle dir jetzt in 20 Minuten das Evangelium vor, dann sage du bitte ja und bitte ein Übergabegebet und dann bist du Christ. Ja, das ist so eine Methode, die in Amerika sehr populär ist und die viele, viele Scheinchristen hervorgebracht hat. Ich muss es mal so klar sagen. Ja? Und so ähnlich sehe ich auch pro Christ. Ja? Ich habe das ja zum Teil mitgekriegt. Da kommt dann so eine kurze Ansprache mit ganz wenig Bibel und ganz viel Storys und Witzen. Und danach kommen seelische Lieder. Komm, komm nach vorne, komm. Ja? Und die Leute werden massiert und manipuliert und dann kommen erst die Mitarbeiter, die schon längst bekehrt sein wollen, damit die anderen es leichter haben, nachzukommen. Und dann wird ein Übergabegebet gesprochen, dann wird gesagt, so, jetzt bist du Christ. Ja? Und ich habe schon Menschen kennengelernt, die selber gesagt haben, ich habe mich da bekehrt, aber ich war gar nicht bekehrt. Ich habe gar nicht gewusst, was Bekehrung wirklich ist. Ja? Und deswegen, das ist gar nicht oft die Schuld der Leute, die da so stecken bleiben, dass sie nicht richtig verstanden haben, weil niemand predigt ihnen mehr den ganzen Ratschluss Gottes. Ja? Und das ist eine Tragik im Grunde. Ja? Dass auf der einen Seite der Herr Jesus klar sagt, Bekehrung bedeutet Bruch mit dem alten Leben, eine klare Lebensübergabe gehört dazu. Ja? Viele Leute sagen heute, das reicht aus, wenn du Jesus als Opferlamm, als Erlöser annimmst. Du brauchst ihn nicht als Herrn annehmen. Das kannst du dir später noch überlegen. Ja? Das finde ich eine grausame, falsche Lehre. Ja? Die Bibel verkündigt im Evangelium den Herrn Jesus Christus als Herrn und Erlöser. Ja? Kyrios, der Herr, der Anspruch hat auf alle, Herrscher über alle ist, das ist Bestandteil des biblischen Evangeliums. Ja? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und es ist nicht nur einfach irgend so ein dahingesagter Name, sondern die Leute haben damals gewusst, wer Kyrios ist, nämlich ihr Sklavenhalter war Kyrios. Ja? Der, dem das Leben gehörte, dem der ganze Dienst gehörte, der absolute Sagen hatte, das war der Kyrios, der Herr. Ja? Der Herrscher, der absolute Autorität hat über das Leben. Und das ist der Herr Jesus. Ja, das wird heute den Menschen nicht mehr gesagt. Man will den Weg zur Bekehrung billig und elegant und bequem machen, aber dann kommen oftmals keine klaren Bekehrungen raus. Ja? Oder ich sage auch, wenn du zum Herrn sagst, Herr, vergib mir alle meine Sünden, aber die eine will ich behalten und weiter praktizieren. Ich glaube nicht, dass jemand zur Wiedergeburt kommt, der so etwas denkt oder tut. Ja? Ich muss bereit sein, mit jeder Sünde in meinem Leben zu brechen. Ich kann es ja gar nicht selber, aber wenn ich nicht den Willen dazu aufbringe, ich sehe nicht, dass da irgendwie eine Wiedergeburt kommen könnte. Ja? Und deswegen die Not, dass manchmal ein unklarer Start ist. Ja? Ich habe vorher schon von der Frau gesprochen, die nach ihrer Bekehrung 7 Jahre noch mit einem Freund zusammengelebt hat. Es ist klar, dass der Glaubensweg nicht richtig zustande kommen konnte. Solange diese Sache unbereinigt war. Ja? Und solche Dinge haben wir öfters. Also wie haben wir angefangen? Und wie machen wir weiter? Ja? Wenn der Anfang schon falsch war, dann lasst uns zum Anfang zurückkehren und die Dinge klar machen, die wir damals, wo wir gemogelt haben, wo wir den Herrn betrogen haben um sein Anrecht. Ja? Und wenn unser Anfang gut war, dann lasst uns erforschen, wo sind wir auf dem Weg abgewichen? Wo haben wir die erste Liebe verlassen und haben Untreue geübt und sind lau geworden? Das ist auch ein Problem. Ja? Ja, der nächste Punkt ist, wir alle straucheln vielfältig. auf unserem Lauf. Also ich denke nicht, dass es irgendjemand gibt, eingeschlossen den Apostel Paulus, der seinen Glaubenslauf ohne irgendein Stolpern und Straucheln vollzogen hätte. Jedenfalls lesen wir das ein Stück weit in Jakobus 3, Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach, andere Übersetzungen haben Straucheln, Stolpern vielfach. Ja. Der Glaubenslauf heißt nicht, dass ich total fehlerlos von vorne bis hinten die 40 Kilometer Marathon durchlaufe. Ja. Sondern es heißt in Sprüche 24, Vers 16 da etwas ganz Wichtiges, und das ist viel realistischer und hilft uns, denke ich, auch deutlich mehr, was wir da lesen. Das kennen wir alle. Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Ist ja, es kommt darauf an, dass du wieder aufstehst. Ja? Es gibt Perfektionisten, die sind total zerknirscht und verzweifelt und wollen gar nicht mehr weiterlaufen, wenn sie das erste Mal gestolpert sind und hingefallen sind. Das ist eine falsche Haltung. Ja? Wir brauchen von uns nicht erwarten, dass wir alles fehlerlos machen, sondern der Herr lässt es durchaus zu, dass wir stolpern. Genauso wie er zulässt, dass wir auf unserer Wegstrecke manchmal Abwege und Umwege machen, die schmerzhaft sind, schmerzhafte Erfahrungen, in die Dornen rennen. Ja. Das lässt der Herr alles zu und das alles dient uns zu unserem Besten, zu einer Lektion. Ja. Also hier ist nicht Perfektionismus gefragt, sondern wenn ich weiß, was für einen herrlichen, barmherzigen Herrn ich habe, wenn ich gestolpert bin und hingefallen bin oder aus eigener Schuld meinen Weg verloren habe, dann darf ich immer zu ihm kommen und darf es bekennen und darf seine Vergebung annehmen und weiterlaufen. Ja, weiterlaufen bis zum Ziel. Das ist entscheidend. Das ist der Glaube, den der Herr sehen will. Nicht, dass ich alles perfekt mache, sondern dass ich, wenn ich gestolpert und gefallen bin, aufstehe und weitermache. Ja? Und das ist ein realistischer Glaube. Ja, das ist etwas, was wir wirklich auch sehen dürfen. Der Herr freut sich, wenn wir auch unsere Schuld, unser Versagen bekennen, wenn wir daraus lernen, denn dieser Lauf ist auch eine Schule. Ja, wir fangen an zu laufen, da wissen wir noch gar nicht so genau, wie wir laufen. Ne? Und im Lauf des Laufens lernen wir laufen. Weil unser Herr mit uns geht und uns trainiert und uns die Lektionen zeigt, während wir laufen. Ja, das ist ja bei dem Lebenslauf so. Ja, ich fange an als ein Baby, ne, das gerade mal ganz ungeschickt seine ersten Schritte tut. Und da brauche ich natürlich jemand, der bei mir ist, aber ich brauche auch noch später jemand, der bei mir ist. Und das ist mein Herr. Bis zum Ziel, bis zum Ende. Ja, deswegen können wir aufstehen, wenn wir gestrauchelt sind. Dann ganz wichtig, wir dürfen uns auf dem Lauf nicht aufhalten lassen. Und das macht der Feind. Galater 5, Vers 7 bis 10 finden wir so einen Fall. Da heißt es von den Galatern, ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also die Galater haben gut angefangen. Ja, das sagt ihnen der Apostel zweimal. Aber dann kam Verführung, dann kam eine Irreführung und sie sind nicht mehr vorwärts gegangen, vielleicht nur noch im Kreis gelaufen oder sogar zurückgegangen. Auf jeden Fall, sie kamen nicht mehr vorwärts, weil der Teufel sie verleitet hat und aufgehalten hat in ihrem Lauf. Ja. Und das kann uns auch passieren, dass wir an irgendeinem Punkt hängen bleiben und nicht mehr weiterlaufen, weil wir diesen Punkt geistlich nicht unter die Füße kriegen. Und das ist unsere Schuld, nicht die Schuld des Herrn. Ja, da stimmt etwas in meinem Herzen nicht, wenn ich mich aufhalten lasse. Ja, und da kann es eben, das passiert auch dadurch, dass man der Wahrheit Gottes nicht gehorcht. Ja, wenn wir der Wahrheit gehorchen, dann geht es weiter. Ja, das sind also ganz ernste Dinge. Das kann uns passieren in unserem Lauf. Und dann müssen und dürfen wir Buße tun. Und was machen wir dann? Weiterlaufen. Ganz klar. Ja? Nicht zurückschauen, nicht verzweifeln, nicht sich in Selbstvorwürfen Plagen, das ist im Grunde alles versteckter Stolz, genauso wie Depressionen oftmals versteckten Stolz als Wurzel haben. Ungekreuzigtes Eigenleben. Ja? Wenn ich über mich selber verzweifle, dann sage ich ja eigentlich, ja, also Gott hat eigentlich Unrecht, ich erwarte von mir, dass in mir etwas Gutes ist. Ja? Und jetzt bin ich ganz traurig, dass ich dieses Gute nicht gefunden habe. Aber die Bibel sagt mir doch, dass in mir nichts Gutes ist. Ja? Wieso erwarte ich das dann überhaupt? Ja? Also wir dürfen wirklich uns auch durch Verzweiflung über unsere eigenen Niederlagen nicht aufhalten lassen, sondern wir dürfen aufstehen und weiterlaufen. Ja, wer gibt uns Kraft in diesem Lauf? Ich habe es schon angedeutet, aber wir lesen einfach nochmal Jesaja 40, diese wunderschöne Stelle, die genau in dieses Bild von dem Langstreckenlauf hineinpasst, die wir ja alle auch immer wieder schon gelesen haben. Aber sie ist einfach ein wunderbarer Trost für uns. Vers 28, Jesaja 40 und folgende. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also wer auf die eigene Kraft vertraut, und das sind junge Leute, ne? Also wenn ich meine Kinder angucke, mein Sohn, der recht sportlich ist, ja, der hat schon Kraft, ja. Und der sagt, boah, kein Problem, das laufe ich, das mache ich. Ja, und da denke ich, na gut, das ist alles recht und nett. Aber wenn es wirklich um geistliche Dinge geht, dann ist die natürliche Kraft völlig untauglich. Ja. Da wird also jemand, der meint, er sei willensstark, er sei begabt in äußeren Dingen, ganz schnell am Ende seines geistlichen Weges sein und auf der Nase liegen, weil es gar nicht darum geht, weil wir die Kraft von oben brauchen. Die Geisteskraft des Herrn, nicht die natürliche Kraft des Menschen. Und Gott hat es so geordnet. Ja? Er führt uns Wege, wo unsere natürliche Kraft nirgends hinlangt. Wo wir scheitern, wenn wir im Fleisch diesen Weg gehen wollen. Ja? Wir können ihn nur im Geist gehen. Aber da gibt uns dann der Herr Kraft, selbst wenn wir, gerade wenn wir im Natürlichen schwach geworden sind. Ja? Also denen, die zerbrochenen Geistes sind, denen, die gedemütigt sind, denen gibt er Kraft. Nicht denen, die stolz geschwellt und voller Selbstvertrauen sind, das ist klar. Ja? Die kriegen diese Kraft nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit dem Herrn rechnen, der uns, wenn wir in seinem Weg laufen, die Kraft darreicht, die wir selber nicht haben. Ja? Das ist natürlich wichtig, ja? Dieser Glaubenslauf ist der Lauf, den der Herr für uns festgelegt hat. Wir laufen immer wieder mal Umwege, Abwege, die wir selber uns raussuchen. Ja? Wo wir unsere Selbstverwirklichung im Sinn haben. Und da merken wir, oh, der Herr ist überhaupt nicht mehr dabei. Und die Kraft des Herrn auch nicht. Ja? Also wir haben die Kraft des Herrn nur dort, wo wir auf dem Weg des Herrn laufen. Das tun, was er will. Ja? Biblisch gesehen, Epheser 2, 10, in den Werken wandeln, die er im Voraus bereitet hat. Nicht in denen, die ich mir rausgesucht habe, weil ich es so schön finde. Ja? Für diesen Weg, den der Herr uns vorzeichnet, da bekommen wir jeden Tag die nötige Kraft. Und zwar, indem wir auf den Herrn harren. Also geduldig warten. Aufblicken auf den Herrn. Da kriegen wir neue Kraft und wir laufen und werden nicht matt. Das will uns der Herr schenken. Und dann das Nächste, dass der Herr uns bewahren will vor einem Abweichen links und rechts. Ist ja auch interessant. Ich habe das ja gerade gesagt. Der Herr zeichnet uns einen Weg vor in seinem Wort. Und dieser Weg, der ist schmal. Und auf diesem Weg finden wir immer wieder Abwege. Zur Rechten oder zur Linken. Lesen wir mal Josua 1, diese bekannte Stelle, die auch so ermutigend ist für uns, für unseren Glaubensweg. Josua 1 ab Vers 6. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, der ganzen Weisung, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Ja, wir können also rechts oder links abweichen von dem Weg Gottes. Und dann haben wir die Verheißung in Jesaja 30, Vers 21. Der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht. Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zur rechten oder zur linken abbiegen wollt. Ja? Also der Herr will uns innerlich leiten, durch sein Wort leiten, dass wir nicht zur rechten oder zur linken abbiegen. Und wo wir damals zur linken abgebogen sind, sprich in die Charismatik reingegangen sind, da waren wir gewarnt worden vorher. Von verschiedenen, von einem Buch, von einem lieben älteren Bruder. Und wir haben die Warnung einfach in den Wind geschlagen. Wir haben gesagt, nö, das glauben wir nicht. Wir gehen trotzdem den Weg weiter zur linken. Ja? Und dann sind wir reingefallen. Und dann mussten wir schmerzhaft lernen, dass das ein Irrweg war. Ja? Also, der Herr war treu. Er hat uns schon gewarnt. Wir waren untreu. Wir haben die Warnung nicht gehört. Ja? Also das, und trotzdem hat der Herr uns dann wieder zurechtgebracht, dass wir wieder auf die richtige Spur gekommen sind. Ja? Und wir müssen einfach sagen, Herr, wir sind so leicht geneigt, zur rechten oder zur linken abzuweichen. Halt du mich auf deinem geraden, schmalen Weg. Warne mich! Zeig mir, stell mir Brüder und Schwestern in den Weg, warne mich durch dein Wort, wenn ich abweichen sollte. Ja? Ich denke, das ist ein demütiges und vernünftiges Gebet für uns. Und der Herr verheißt es uns auch so, dass er uns bewahren will vor einem Abweichen zur Rechten oder zur Linken. Ja, und dann gibt es noch den Punkt, dass wir regelgerecht laufen sollen. Da will ich nochmal lesen, was unser Bruder schon gelesen hat, nämlich 1. Korinther 9, ab Vers 24. Ein Bild aus dem damaligen Sport, aus diesen sehr weit entwickelten und sehr kunstvollen Regeln des griechischen Sportlertums. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerfliche. Also ist auch heute noch eindrucksvoll, was Sportler, Spitzensportler alles auf sich nehmen, um den Sieg zu erlangen. Die quälen sich, die entsagen allen möglichen Genüssen und Vergnügungen, um den Preis zu bekommen. Die trainieren oft jeden Tag stundenlang und das ist Schinderei zum Teil, macht Schmerzen. Aber sie wollen das Ziel erlangen und den Preis bekommen. Und im Grund ist das auch genau der biblische Grund, dass wir als Nachfolger des Herrn Jesus zum Beispiel solche Dinge von mir aus wie Fernsehen oder Vergnügungen, irgendwelche leichtfertigen Dinge ablegen, auch wenn das vielleicht gar nicht alles direkt Sünde ist, einfach es hält uns vom Ziel ab. Es ist etwas, was uns hindert am Lauf und ich will es nicht haben, weil ich will ans Ziel kommen. Ja? Also das ist diese Haltung, die nicht jetzt sagt, oh, was darf ich alles und alles, was ich darf, das will ich auch unbedingt machen, sondern es sagt, was, ich will all das wegtun, was mich daran hindert, meinem Herrn Jesus nachzufolgen und zu dienen. Das ist für mich einfach gestorben, das will ich nicht haben, fertig. Ja? Aus der Beziehung zum Herrn raus. Und so können wir dann auch wirklich fit sein trainiert sein, in der Lage sein, das Ziel zu erreichen und den Siegeskranz, den Preis zu gewinnen. Das war im griechischen Sport meistens ein Lorbeerkranz, der dem Sieger allein verliehen wurde und nicht dem Zweiten oder dem Dritten, ja, sondern nur dem Sieger. Ja. Nun, wir alle dürfen, wenn wir den Lauf treu vollenden, diesen Siegeskranz bekommen. Der Herr gibt ihn nicht nur einem. Ja, Gott sei Dank. Aber es ist klar, derjenige, der den Lauf abbrechen muss, weil er laut Schiedsrichterbeschluss nicht regelgerecht gelaufen ist, der kriegt keinen Siegeskranz. Ja? Und das ist dieser Zusammenhang, dass wir einfach leben nach dem Wort Gottes. Ja? Wir haben das schon gesagt, viele Leute sagen, oh, das passt mir nicht in mein Leben, dieses biblische Gebot oder diese biblische Ordnung, die brauche ich nicht halten. Ja? Ich komme auch so ans Ziel. Aber das ist eine gefährliche und falsche Haltung. Ja? Wir sollen die Regeln, die uns Gott in seinem Wort im Neuen Testament, in den Briefen besonders gegeben hat, wir sollen sie befolgen, damit wir siegreich ans Ziel kommen. Und dann als letztes zum Abschluss noch zwei Punkte, das Ziel vor Augen. Das ist eben ganz entscheidend, wenn wir wirklich siegen wollen, dann müssen wir das Ziel vor Augen haben und nicht immer nur an die Mühen des Weges denken, sondern vorausschauend an das Ziel denken. Das ist, denke ich, auch das Geheimnis von wirklichen Läufern, das ist auch das Geheimnis von Scharfschützen, dass sie eben einfach dieses Ziel klar vor Augen haben, dann treffen sie auch. Und das finden wir eben in den bekannten Worten des Apostels Paulus in Philipper 3 so wunderbar gezeigt. Der Herr Jesus war sein Ziel, war derjenige, auf den sein Herz ausgerichtet war. Und er sagt in Philipper 3, meine ganze Gelehrsamkeit, mein Ruhm als Jude, als Pharisäer, all das ist für mich völlig uninteressant. Das habe ich weggeschmissen, damit ich den Herrn Jesus im Auge haben und zu ihm kommen kann. Und da lesen wir eben, ja, ab Vers 7 in Philipper 3, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Also hier beschreibt, denke ich, der Apostel Paulus seine Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Und wenn ich das richtig verstehe, dann sagt er hier, ich bin bestrebt, alle Zeit mein Eigenleben in den Tod Christi zu geben. Ich bin bereit, wie Christus zu leiden, damit ich auch die Auferstehungskraft des Herrn Jesus in meinem Leben erfahre und in meinem Dienst. Und das hat er erfahren. Ja? Und dann kommt eben dieser Satz mit dem Lauf, Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über den Begriff Jagen. Ja? Jagen ist das Gegenteil von Bummeln. Jagen bedeutet, dass ich ein Ziel vor Augen habe und dass ich so rasch wie möglich mit allem Einsatz dieses Ziel erreichen will. Ja? Zielgerichtet, mit vollem Einsatz laufen. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja. Also das ist eine Haltung, die wünsche ich mir und die wünsche ich uns allen auch. Dass wir wirklich den Herrn Jesus als das Ziel, wenn er in der Herrlichkeit uns in Empfang nimmt, dass er dann zu uns sagen kann, recht so, du guter und treuer Knecht, du gute und treue Magd, gehe ein in die Freude deines Herrn. Das ist doch ein gutes Ziel für unseren Glaubenslauf, oder? Das ist jedenfalls ein biblisches Ziel. Und das ist das Ziel, das der Apostel Paulus selber beständig hatte. Er hatte den Herrn vor sich, der mit dem Siegeskranz auf ihn wartet. Und das hat ihn ermutigt, in allen Schwierigkeiten und Leiden weiterzulaufen. Ja? Haben wir auch dieses Ziel? Haben wir das Ziel, Karriere zu machen, hier auf der Erde noch besonders viel schöne Dinge zu erleben, Lebenserfüllung, Selbstbefriedigung, Selbsterfüllung zu erlangen, dann haben wir nicht das richtige Ziel vor Augen. Dann wird unser Lauf auch nicht zielgerichtet sein. Ja? Wenn wir aber dieses Ziel haben, wirklich dem Herrn zu gefallen und den Siegeskranz aus seiner Hand zu nehmen, dann haben wir auch die richtige Ausrichtung und die richtige Haltung haben, dann jagen wir auf das Ziel zu, mit aller Kraft. Und der Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes, also der Siegeskranz, den wir bekommen haben, wenn wir den Kampf vollendet haben, den gibt uns dann der Herr. Und das, diese Zielgerichtetheit unseres Glaubenslebens auf den Herrn hin, das ist, denke ich, das Geheimnis eines erfolgreichen, eines siegreichen Glaubenslaufes. Und dann können wir, wie der Apostel Paulus, und das ist unser letztes Bibelwort, etwas sagen am Ende unseres Lebens, und das wünsche ich uns allen, das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Vers 6 bis 8 in 2. Timotheus 4, da sagt der Apostel am Ende seines Lebens: Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone oder der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, der mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das möge unser Ziel sein, das möge unsere Hoffnung sein, dass wir so laufen, dass wir das einmal am Ende unseres Lebens auch sagen können. Dann sind wir recht gelaufen, dann sind wir zur Ehre unseres Herrn, unseren Glaubensweg ausdauernd gelaufen, als Überwinder bis hin zum Ziel der Herrlichkeit, zum Ziel, das unser Herr Jesus Christus selber ist. Dazu möge der Herr uns alle stärken und ermutigen. Amen. Ja, wir wollen noch beten und aufstehen dazu. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du uns in diesem Bild des Glaubenslaufes doch so viel auch zu sagen hast, dass wir unser Leben darin erkennen können, so wie du es uns auch gelehrt hast und gesagt hast, und dass wir sehen dürfen, dass du selber derjenige bist, der den Start unseres Glaubenslaufes bewirkt hat, indem du uns errettet hast und in deine Nachfolge gerufen hast, und dass du derjenige bist, der uns auch geleitet und bewahrt und immer wieder auch aufhilft, wenn wir bei diesem Lauf straucheln und vom Weg abkommen. Als der gute Hirte begleitest du uns, und du willst uns am Ende auch diesen Siegeskranz geben. Herr, schenke doch Gnade, dass wir wirklich ermutigt werden, auch in diesen schwierigen Zeiten, auch in vielleicht schwierigen Lebensumständen, aufzustehen, weiterzulaufen, auf dich zu blicken. Herr, dass dieser Glaubensblick nicht getrübt und verdunkelt wird durch irgendwelche Sünde, durch irgendwelche verkehrten Dinge, Irrlehren, Verführungen, sondern dass wir wirklich immer wieder neu auf dich blicken dürfen, dass wir unser Verhältnis zu dir, unsere Gemeinschaft mit dir bereinigen und immer wieder neu stärken, uns innerlich stärken in dir, und dass du unser Ziel bist, dem wir entgegenlaufen. Da lass uns wirklich auch das Vorbild des Apostels Paulus beherzigen und hab Dank für all die Ermutigung, die du uns in deinem Wort für diesen Glaubenslauf gibst. Herr, du bist der Anfänger, du bist auch der Vollender, der uns an das Ziel bringen wird. Da wollen wir dir vertrauen und uns dir anbefehlen, bitten dich aber auch, dass du uns wirklich durch dein Wort aufzeigst, wo wir in diesem Lauf vielleicht nicht nach den Regeln gelaufen, wo wir abgebogen sind, wo wir uns verirrt haben, wo wir Buße zu tun haben, Herr. Da wirke du das doch und schenke uns ganz neu wieder Glaubensstärkung und Erneuerung durch die Gemeinschaft mit dir. Wir preisen dich und rühmen deinen wunderbaren Namen. Amen. Ja, zum Abschluss vielleicht auch nochmal ein kurzer Hinweis auf ein paar Bücher, die man auch vielleicht als Munition oder als Stärkung für den Glaubenslauf verstehen kann. Ein Buch, das mir persönlich recht wichtig ist, wo ich selber noch am Buchstabieren bin, es auszuleben, ist Auf dem Weg zur geistlichen Reife. Biblische Hilfen für unser geistliches Wachstum. Da sind übrigens auch so einige Dinge drin, was ich gesagt habe über den Start und über manche Schwierigkeiten auch im geistlichen Lebensweg. Es ist im Prinzip auch ein Bibelstudium zum Thema geistliche Reife, wo verschiedenste Bibelverse ausgelegt, erklärt werden, angewandt werden. Ja, also wer da Interesse hat, ich denke, das ist wirklich eine Hilfe. Verwandt Christus unsere Heiligung, eine biblische Ermutigung zu einem geheiligten Leben für Gott. Also ohne Heiligung werden wir den Herrn nicht sehen. Ja? Heiligung ist etwas ganz Wichtiges zum Wachstum und zur Entfaltung unseres geistlichen Lebens. Und auch da wird einfach anhand des Wortes Gottes versucht zu entfalten, deutlich zu machen, was lehrt die Bibel über unsere Heiligung, was ist es eigentlich, wie können wir das leben. Und dann eben so ein bisschen mehr praktisch, als Frau zur Ehre Gottes leben und als Mann zur Ehre Gottes leben. Einfach der Versuch, die Dinge, die Gottes Wort uns lehrt, für unser Leben als Mann und Frau in eine Systematik zu bringen, zu erklären. Ja, ich sage immer, also eigentlich sollte jeder Mann das Frauenbuch auch lesen und jede Frau das Männerbuch, nicht nur einfach das eigene, sondern beide. Und dann kann man, glaube ich, ganz produktiv miteinander auch ins Gespräch kommen. Ja, also das einfach nur als ein Hinweis, auch da wieder einfach Bibelstudium. Die Lehre zeigt uns den Weg und wir können sehen, wo haben wir Defizite. Ja, ist gar kein Problem, das dürfen wir unserem Herrn sagen. Ja, nur wenn wir sie ständig irgendwie verdrängen und uns drum rumschlängeln, dann kommen wir auch nicht weiter in unserem Glaubensleben. Ja, deswegen diese Bücher sind nicht so ganz bequem. Ich denke, sie versuchen einfach auch die Bibelworte auszulegen, die pieksen und die schneiden und die uns nicht gefallen. Aber ja, ich glaube, nur so wachsen wir. Also das einfach als Hinweis und damit habe ich eure Geduld genug strapaziert und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
Wir machen eine Pause bis 17 Uhr. Um 17 Uhr